Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über etwas sprechen wollen, das langsam immer tiefer einsickert in unser Bewusstsein, nämlich Kriegsangst. Und wir wollen Katrin Eigendorf, eine der bekanntesten Kriegsreporterinnen des Landes, fragen, wie sie das wahrnimmt, dieses neue Unbehagen, das sich erst durch unsere Köpfe, dann durch unsere Wohnzimmer, durch unsere Klassenzimmer, durch Gespräche frisst, mit Freunden, oft auch mit den eigenen Kindern. Diese Angst vor einem neuen großen Krieg, all das war lange nicht mehr so vorstellbar wie jetzt. Und die Frage ist, was macht Krieg mit Menschen, mit Gesellschaften? Viele Fragen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Ja, dieser Mann war einer der Ersten, die diese Angst öffentlich zum Thema gemacht haben. Vielleicht, das hat er auch hier in dieser Sendung gesagt, vielleicht erleben wir gerade den letzten Sommer im Frieden. Viele fanden diese Klarheit gut, viele fanden sie eine Zumutung. Zurückgenommen hat er den Satz nie, im Gegenteil. Wir müssen uns mental darauf vorbereiten, sagt er jetzt, dass im Ernstfall keine 59 Särge aus Afghanistan zurückkommen, sondern 2000 aus Litauen. Was ist das? Bitterer Realismus oder Panikmache? Jedenfalls viele Fragen an den Militärhistoriker Sönke Leitzel. Freue mich sehr. Er ist das andere Ende, könnte man sagen, der Kriegsgegner, der radikale Pazifist. Wie viele aus seiner Generation, ich glaube, er ist gerade 27, muss er sich plötzlich mit der Frage auseinandersetzen, müsste er eines Tages in den Krieg ziehen, um ja was eigentlich genau zu verteidigen? Vor allen Dingen, würde er? Seine Antwort ist nein, ich bin lieber besetzt als tot, hat er mal in einem Interview gesagt. Sönke Leitzel sagt, so etwas sagt man nur, wenn man keine Ahnung davon hat, was ein Leben unter russischer Besetzung bedeuten würde. Herzlich willkommen, Ole Nymonen. Freue mich sehr. Ja, was würde das bedeuten? Man kann Katrin Eigendorf danach fragen. Man kann auch diesen Mann danach fragen. Journalist, Autor mit sehr interessanter Biografie, in Moskau geboren, in Ost-Berlin, glaube ich, aufgewachsen. Später in Bonn, wo sein Vater als Korrespondent einer sowjetischen Zeitung gearbeitet hat. Er selber dann später zum Studium zurück nach Moskau. Ein Mann, der heute sagt, Krieg, der große Vaterländische, aber auch die von heute sind in Russland zu einer Art Religion geworden. Die Antwort nach dem Warum gibt er auch, das ist interessant, eine gefährliche Mischung aus Größenwahn und einem tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex. Dieser Putinismus, sagt er, ist sehr, sehr stabil und sehr erfolgreich. So beschreibt er das auch in einem sehr guten Buch. Für Russland ist der Feind Europa. Ich glaube, schon ein bisschen älter. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Andrei Gurkow. Herr Neitzel, wird es einen dritten Weltkrieg geben? Werden Länder Atombomben einsetzen? All diese Fragen sind immer öfter Gegenstand von Diskussionen bei Kindern, bei Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Was antworten Sie, wenn solche Fragen kommen?
Also wir können die Zukunft nicht voraussehen. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Insofern sind wir sehr schlechte Prognosesteller. Wir können immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, mit Szenarien. Und ich finde es interessant, diese Debatten über den Dritten Weltkrieg, Atomkrieg, die Sie eben erwähnen. Weil das ist natürlich eine sehr deutsche Diskussion. Und warum ist die so deutsch? Weil wir natürlich als Deutsche dieses Kriegsszenario eskaliert, das vor unserer eigenen historischen Erfahrung interpretieren. Mhm. Nachvollziehbar. Also wenn wir Deutschen über Krieg reden, dann denken wir an den Zweiten Weltkrieg, dann denken wir an den Holocaust. Wir denken aber auch an die Erfahrung Deutsch-Deutsch des Kalten Krieges, eines möglichen Atomkrieges. Und die Diskussionen laufen in anderen Ländern ganz anders. Also wenn ich in Frankreich bin, wenn ich in Großbritannien bin, erlebe ich das anders. Die historischen Erfahrungen sind auch andere. Und
was heißt anders? Also naja, euphorischer? Also
ich glaube, es ist eine sachlichere, eine nüchternere Diskussion. Und ich habe in Frankreich nicht erlebt, dass man jetzt über wirklich die Gefahr eines Dritten Weltkrieges spricht. Und wir sind eben als deutsch-deutsche Erfahrung, wir waren meine Generation auch mittendran. Wir haben Filme gesehen wie The Day After.
Genau.
Für uns war das real. NATO-Doppelbeschluss ist meine Schulzeit. Also es ist nachvollziehbar, wenn wir über das Thema Krieg reden, dass wir Deutschen dann an Auschwitz und an den nuklearen Armageddon denken. Das ist aber eigentlich nicht das Szenario, wenn ich bei der NATO bin, wenn ich Gespräche führe mit diesen Leuten, sagen, womit rechnet ihr? nicht Carlo Masala hat sein Buch geschrieben mit diesem Navas-Szenario.
Reden wir gleich
und
gleich
so, dann darüber. Ist aber eigentlich nicht das der Dritte Weltkrieg. Dann ist auch nicht dieses Szenario, dass Russland mit 3 Panzerarmeen auf Warschau marschiert, so wie man das im Kalten Krieg auch angenommen hat, sondern geht man von regionalen Konflikten auch, die schlimm genug sind. Kommen wir noch drauf, aber nicht das Szenario, wie wir es eigentlich im Kalten Krieg oder gerade im Zweiten Weltkrieg angenommen haben. Also eigentlich würde ich dann, ich bin nun wahrlich jemand, der ein offenes Wort führt, aber diese Szenarien kenne ich zumindest bei den militärischen Experten nicht, sondern sage, das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern es sind begrenzte Kriege, schlimm genug, aber nicht das, was wir uns im Kalten Krieg vorgestellt haben.
Wir reden gleich über die Frage, was ein begrenzter Krieg sein könnte. Katrin, ganz offen gefragt und auch dann gleich in die Runde, wie oft kriegst du diese Frage? Als jemand, dich kennt man als Kriegsreporterin, ich merke das in meinem Umfeld, die Frage Krieg und Frieden bewegt die Menschen gerade in einer Dimension, wie ich das in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt habe.
Ja, also ich beobachte 2 Punkte. Der erste ist, das ist eine Diskussion, die immer mehr zunimmt. Krieg ist nicht mehr abstrakt, das ist nicht mehr, du gehst da irgendwo hin, sondern das ist etwas, was auch zu uns zurückkommt und sich teilweise hier auch schon in den Köpfen sehr weit entwickelt an Szenarien. Und ich glaube, das sage ich jetzt mal aus der Erfahrung von jemandem, der in Kriegen ist, Angst ist ein wichtiges Warnsignal, das man sehr ernst nehmen sollte. Aber es ist ein schlechter Dauerratgeber. Man muss versuchen, die Angst ernst zu nehmen, aber darf sich nicht von der völlig irre leiten lassen, sondern man muss versuchen, jetzt mal mit kühlem Kopf zu analysieren, was bedeutet das? Ist diese Angst berechtigt? Wie können wir mit dieser Angst die richtigen Vorkehrungen treffen, uns sicherer zu machen, sicherer zu fühlen? Was ich auch beobachte, dass wir uns immer mehr die Frage stellen, was ist Krieg? Was macht Krieg mit Menschen? Ich weiß nicht, ob wir da später noch drüber reden wollen, ob ich jetzt schon mal kurz was dazu sagen darf. Also für mich, ich habe so viele Kriege schon gesehen. Die meisten davon waren Kriege, die Russland geführt hat. Hat angefangen mit dem Tschetschenienkrieg 1994. Krieg ist die ultimative Entmenschlichung. Und wir müssen Krieg auf jeden Fall verhindern. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Deswegen würde ich sagen, dieses Szenario jetzt darüber zu reden, wir werden jetzt Krieg führen, wir müssen jetzt kriegstauglich werden, geht in die falsche Richtung. Wir müssen uns so aufstellen, dass Krieg nicht geführt werden muss.
Was heißt, dass wir kriegstüchtig sein müssen, um abzuschrecken?
Das ist ja, aber die Begrifflichkeiten. Ja. Ich habe Schwierigkeiten ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, weil, wie gesagt, wir dürfen nicht den Gedanken der Angst in den Vordergrund stellen.
Ich bin da reden sozusagen die Profis unter Anführungszeichen. Ich bin da sozusagen ganz vorne auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin da auf der Ebene von Ole Nymann, der 27 Jahre alt ist, kriegt diese Diskussion auch mit. Allein die Tatsache, dass wir darüber reden, zeigt schon, dass da offensichtlich etwas ist, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Wie nehmen Sie das wahr, Ole? Die Tatsache, dass im Gegensatz beispielsweise zu unserem eigenen Aufwachsen diese Leichtigkeit, die wir häufig hatten, wir hier so hatten, die ist nach meinem Empfinden für euch nicht mehr da. Liege ich da falsch?
Ja, ich finde das immer schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass die jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, da immer so ganz repräsentativ sind. Also ich glaube, lange Zeit über waren das wirklich vor allem Linke oder Antimilitaristen, die da drüber nachgedacht haben. Ansonsten gab es ja zum Beispiel kaum eine junge Friedensbewegung. Das waren ja oftmals Ältere. Für uns hat sich diese Frage so nie gestellt.
Das meine ich.
Und man war so unbeschwert. Genau, und das verändert sich jetzt. Und die jungen Leute haben natürlich auf einmal diese Angst. Also mir schreiben mitunter junge Menschen wirklich, Ole, was soll ich tun? Kann ich beispielsweise versuchen, indem ich meinen Geschlechtseintrag ändern lasse, dass ich dadurch einer möglichen Wehrpflicht...
Gedanken.
Das sind praktische
Fragen. Also ich ändere sozusagen mein Geschlecht, was man ja neuerdings kann, und dann muss ich nicht in den Krieg?
Das sind Fragen, die ich tatsächlich bekomme, was wahrscheinlich nicht viel nützen wird, denn wenn dann irgendwann eine Wehrpflicht inklusive Grundgesetzänderung käme, dann würde das auch nichts bringen, da muss ich die jungen Leute dann also enttäuschen. Aber das sind tatsächlich praktische Fragen, die junge Leute mittlerweile haben, weil sie, glaube ich, auch sehen, wie Krieg normalisiert wird. Deshalb fand ich schön, was Sie gesagt haben, dass man da mal ein bisschen vorsichtig sein müsste. Also wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzer Zeit ja diesen Tag der Bundeswehr. Und in der Tagesschau waren Bilder zu sehen von Jungen, jungen Kindern, also die waren Vorschulkinder, würde ich sagen, die hatten schon Uniformen umgehängt, wir hatten 9-, 10-Jährige mit Gewehr. Da hat man vor 2 Jahren noch gesagt, und das ist ja auch richtig, wenn sowas im russischen Staatsfernsehen lief, hat man gesagt, das ist schlimm.
Exakt. Ich habe gerade genau daran gedacht.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das mittlerweile, ich würde sagen, vor 3 Jahren wäre sowas kommentiert worden, wäre sowas problematisiert worden im Fernsehen. Und mittlerweile passiert das nach meinem Dafürhalten eigentlich kaum noch. Also in diesem Tagesschau-Beitrag zum Beispiel nicht. Und da waren mehrere solcher Beiträge. Zur besten Sendezeit, wo diese Bilder live on air gingen und kein Journalist hat aus dem Off gesagt, auch ein bisschen problematisch.
Was war der Kontext dafür, Herr Neitzel?
Ich weiß nicht, ich habe den Tagesschau-Beitrag nicht gesehen. Und also da kann man sicher diskutieren, ob jetzt 10-Jährige oder 8-Jährige da auf Panzer rumkriechen sollen. Aber, also da wäre ich sogar bei Ihnen, dass man das überlegt. Aber dass wir uns, ich meine, also ich würde vielleicht den Begriff der Sorge nehmen, dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen. Das ist alles nicht schön. Ich fände es auch besser, ehrlich gesagt, wenn wir die Bundeswehr abschaffen könnten und wenn wir das Geld der Uni Potsdam geben würden und wir könnten forschen und lehren. Aber so ist die Welt nicht. Und die Frage ist ja, welche Schlussfolgerungen ziehen wir da draus? Es ist immer ganz leicht zu sagen, wir sind für den Frieden. Und das haben wir lange Zeit gemacht. Ja, klar. Aber wie gehen wir eigentlich damit um? Kommen wir noch drauf, wenn wir eben eine Revisionsmacht haben wie Russland? Wir wissen nicht, was passiert. Aber das ist ja auch, glaube ich, Ihr Punkt. Wir sollten das nicht unterschätzen. Und das ist auch mein Punkt. Ich kann auch nicht die Zukunft voraussagen. Wir sollten es nicht unterschätzen. Und wie reagieren wir auf eine Revisionsmacht mit Schwäche? Kann ich als Historiker sagen, mit Schwäche hat man noch keine Revisionsmacht gestoppt. Und dass das alles unerfreulich ist, mir geht das ja auch so. Ich beschäftige mich auch ja nun Tag und Nacht damit. Also ich würde mich auch lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Also das ist alles nicht erfreulich, aber wir leben eben nicht in einer Pippi-Langstrumpf-Welt, leider. Und wir müssen halt diese Herausforderungen meistern und auch so ein bisschen herauskommen aus unserer Bubble, in der wir als Deutsche ja lange lebten.
Das ist ein interessanter Punkt, Herr Gukow. Ich habe Sie vorhin gerade zitiert und ich habe das selber auch bei Dreharbeiten in Russland mitgekriegt. Eher so am Rande, damals spielte das noch nicht eine so große Rolle, weil der Krieg in der Ukraine, der lief schon in Teilen, aber war noch nicht so eskaliert wie jetzt. Diese Begeisterung für Krieg, die Tatsache, dass man Krieg sozusagen, Sie haben es so genannt, im Grunde zu etwas macht, im Grunde DNA wird, eines Staates, identitätsstiftend wird. Ist das etwas, was wir immer noch nicht wirklich verstanden haben?
Absolut. Und ich glaube, in dieser Diskussion, Katrin sprach vorhin von der Entmenschlichung des Krieges, das sieht man in Russland. Oder muss man in Russland, hat man in Russland anders zu sehen? Schon in der Sowjetzeit, und da war das noch vegetarisch im Vergleich zu dem, was jetzt ist, wurden wir erzogen, wir Russen sind die ultimative Siegernation. Kriege sind dazu da, und Putin hat das jetzt an die Spitze getrieben. Wir Russen sind in den Kriegen immer die Helden. Wir sterben dort auch den Heldentod, aber am Ende sind wir die glorreichen Sieger. Und das ist die Vorstellung vom Krieg. Ein kleines Beispiel, ein neues Geschichtsbuch für die Oberklässler. Kapitel über die militärische Spezialoperation. Überschrift Russland, ein Land der Helden. Und ein Beitrag neben dem Text der Beschreibung der Spezialoperation, also des Angriffskrieges in der Ukraine. Der erste Soldat, Offizier, der zum Helden Russlands, also die Auszeichnung Held Russland bekommen hat. Er wird gefeiert dafür, ein 25-jähriger Offizier, der bis zuletzt gekämpft hat und als er schwer verwundet gefangen genommen werden sollte, die Granate gezogen hat und sich und die anderen, also die Ukrainer, getötet hat. Das ist in einem Schulbuch als Beispiel, wie man seinem Land zu dienen hat und wie man ins Jenseits gehen sollte.
In Deutschland absolut nicht denkbar.
Genau. Und die Deutschen aus verständlichen Gründen wollen auch dieses Bild von Russland nicht haben. Oder wollten lange nicht haben. Und deswegen verstehen viele Deutsche auch nicht, wie diese Kriegspropaganda wirkt. Sie empören sich über einen Beitrag bei der Tagesschau und bei 8- und 9-Jährigen. Jetzt zum 80. Jahrestag des Sieges war in Kemerovo, eine Stadt in Sibirien, eine Mode, dass man Babys im Entbindungsheim Gut, das sind schon fast schon erwachsene Kinder, Babys, ja, ja. In also. Kleidung beziehungsweise in die Käppis der Soldaten der Roten Armee von 45 kleidete. Also die sind ein paar Tage alt, genau. Und schon bekommen sie eine Kleidung. Und die Mütter stehen stolz und lassen sich damit fotografieren. Das ist eine Mentalität, mit der man klarkommen muss hier und die man verstehen muss.
Darf ich noch mal fragen, wann hat das, Herr Gurkow, nach Ihrem Dafürhalten begonnen? Wir haben das damals, es war 2018, 2019 festgestellt, da haben wir plötzlich gemerkt, welche riesige Rolle dieser große Vaterländische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg ja in Russland heißt, welche Rolle der plötzlich spielte. Museen, die entstanden sind und so weiter, aber auch in Gesprächen einfach auf der Straße. Das, was Sie vorhin sagten, wir sind die Sieger, wir sind sozusagen deswegen anderen Nationen überlegen. Aber das kam ja schleichend, das war ja ursprünglich nicht so. Wann beginnt das unter Putin?
Das beginnt in den 90er Jahren und nimmt richtig Fahrt auf in den
Schulbücher verändern
in den Nullerjahren. Über Filme, Schulbücher vielleicht sogar weniger. Filme, in erster Linie wohl Filme. Die gab es auch schon früher. Also das war schon eine sowjetische Tradition.
Genau, aber dass daraus sozusagen systematisch Propaganda wurde, dass man wirklich diesen großen Krieg wieder zu etwas...
Also sagen wir, das Religiöse daran, ja. Das ist Putins Werk.
Genau, der Kult.
Und das ist, sagen wir schon in den 10er Jahren, also wo er aus seinem Ministerpräsidentenamt 2012 wieder in den Präsidentensessel gestiegen ist, 2 Jahre vor der Krim und dann nach der Krim, also nach der Eroberung der Krim 2014 im Frühjahr, da ging es richtig massiv los. Es wurde zu einem Kult, zu einer Religion, die aber für die Bevölkerung aber sehr, sehr empfänglich war.
Ja, und Sie sagen deswegen, auch in Ihrem Buch habe ich das gelesen, das ist total stabil. 80% der Russen unterstützen das. Ja. Das stellt keiner in Frage. Und deswegen sitzt Putin auch so fest im Sattel, egal wie viele Russen in der Ukraine sterben?
Das Wichtige ist, und das ist tragisch zu sagen, der Sieg rechtfertigt die Opfer. Der Sieg am Ende muss ein Sieg stehen.
Okay.
Das ist das, warum auch Putin so hartnäckig jegliche Versuche selbst des mächtigsten Mannes der Welt, nämlich des US-Präsidenten, vom Tisch fegt und doch noch versucht, etwas, was man als Sieg verkaufen kann, hinzukriegen. Weil wenn am Ende ein Sieg steht, dann kann er sagen, das war nicht umsonst. Und auch die Bevölkerung kann sich sagen, das war nicht umsonst. Und weil dieses Bild des zerbombten Reichstages mit der roten Fahne, das ist etwas, was jeder Sowjetmensch oder seit der Sowjetzeit, aber auch jeder, der in Russland geboren wurde, also die jüngeren Generationen, sozusagen praktisch im Blut hat. Dieses Bild des Sieges.
Und werden denn, Katrin, nach deinem Dafürhalten, aufgrund all deiner Erfahrungen, wären diese Leute auch bereit, selbstverständlich, wenn es sein muss, auch die NATO, Europa anzugreifen, einfach weiterzugehen?
Davon bin ich überzeugt. Ich würde gerne noch mal kurz da, weil ich habe es ein bisschen als, sagen wir mal, Außenstehende erlebt. Ich bin 1993 nach Russland gegangen, da gab es ja noch keinen Putin. Und ich glaube, grundsätzlich ist das Verständnis dessen, was Krieg ist, in Russland ein anderes. Krieg ist etwas, was Erfolg verheißt, was uns groß macht. Etwas, was identitätsstiftend sein kann. Und auf dieser DNA wurzelt im Prinzip das, was wir heute erleben, was Putin transformiert hat, würde ich sagen, zu einer Art Todeskult. Den hat es vorher nicht gegeben, keinen Todeskult. Aber das Militärische war immer Teil der russischen DNA.
Deswegen die Paraden auch.
Die hat es immer gegeben. Jede russische Familie ist stolz darauf, was ihre Großeltern, was ihre Eltern geleistet haben zur Befreiung der Welt. Russland hat in seinem Verständnis, die Sowjetunion, die Welt vom Faschismus befreit durch das Mittel des Krieges. Und das gehört einfach zum Bewusstsein der Menschen dazu. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, wenn wir uns heute fragen, warum sind die Enkel derer, die damit groß geworden sind, heute diejenigen, die in der Ukraine einen Völkermord begehen und ein Volk auf bestialischste Art und Weise töten.
Ich muss trotzdem noch mal an Gurkow fragen an dem Punkt. Ich bin sozusagen immer vorsichtig, wenn es darum geht, über die Russen zu sprechen, im Kollektiv. Wahnsinnig vorsichtig, weil ich habe damals auch in diesen Gesprächen mitgekriegt, da gab es sozusagen das Gegenteil dessen, was die Ukrainer heute erleben. Da gab es, wenn man sich zu erkennen gab als deutsches Kamerateam, als deutscher Reporter, gab es eine ungeheure Bereitschaft, auf uns zuzugehen. Es gab eine große Zugewandtheit. Es gab sozusagen auch dieses Gefühl, lass uns nicht immer in den Köpfen im Zweiten Weltkrieg stecken. Lass uns bitte überlegen, wie wir wieder aufeinander zugehen, wie wir uns versöhnen können. Das heißt, es gab eine große Bereitschaft, auch zu verzeihen. Das war das Gegenteil von kriegslüstern, das war das Gegenteil von aggressiv. Das war aber etwas ganz anderes. So habe ich diese russische Bevölkerung erlebt.
Bis wann?
Das war 2018, okay. Ungefähr 2018.
War eine andere Zeit.
Seitdem hat sich noch mal richtig was verändert, würden Sie sagen?
Ja. Es gab jetzt ganz frisch eine Umfrage des Levada-Zentrums, das letzte unabhängige und sehr penibel arbeitende Meinungsforschungsinstitut. Mhm. Und Deutschland ist jetzt mittlerweile an erster Stelle von den feindlichen Ländern. Also es wurde gebeten, welches Land man als besonders...
Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser war das Gefühl, dass man jetzt eine Annäherung mit den Amerikanern hat, weil immer an der Spitze die Amerikaner waren und waren sie an der vierten Stelle abgerutscht.
Die sind jetzt die Freunde?
Sie sind an der vierten Stelle. So ganz Freunde sind sie noch nicht geworden.
Gut, das die alte Propaganda kann man nicht
die Manipulierbarkeit
so
der Bevölkerung. An erster Stelle Deutschland, dann Großbritannien wohlgemerkt und erst an dritter Stelle die Ukraine. Man hat schon seit 18 vieles verändert.
Wissen Sie auch, warum? Deutschland liegt vor der Ukraine.
Das hat Levada jetzt im Mai herausgefunden. Ist auch seltsam, aber ich glaube, eine meiner Erklärungen dafür ist die massive Propaganda um den 9. Mai herum, um den 80. Jahrestag. Mhm. Weil da verständlicherweise an den Krieg beziehungsweise an den Sieg über den Hitlerfaschismus erinnert wurde. Und sehr schnell diese Parallele kam und sehr aktiv auch gefördert wurde. Jetzt sind irgendwie wieder die Nazis da, weil wir haben ja schon bei der vorigen Bundesregierung gehabt, wo da man bei all den Kabinettsmitgliedern da irgendwelche Nazi-Gene und SS-Opas meinte gefunden zu haben. Das hat sich jetzt massiv um den 9. Mai verstärkt und ich glaube, neben dieser Vorstellung, die Amerikaner unter Trump werden jetzt gemeinsam mit uns Russen die Europäer zur Raison bringen, dass das auch ein Faktor war, warum sich die Stimmung geändert hat.
Herr Neitzel, aktuelles Interview aus der New York Times. Der NATO-Chef Mark Rutte, ehemaliger niederländischer Regierungschef, sagt, seien wir nicht naiv. Wenn Xi Jinping Taiwan eingreifen würde, würde er zunächst seinen Juniorpartner Putin in Moskau anrufen und ihm sagen, hör mal, ich werde das tun und du sorgst bitte dafür, dass sie in Europa beschäftigt bleiben, indem du NATO-Gebiete angreifst. So wird es, Zitat Ende, höchstwahrscheinlich ablaufen. Denkbar?
Ich halte es für denkbar. Nochmal der Punkt des Historikers, wir können die Zukunft nicht voraussagen. Es sind alle möglichen Szenarien.
Sind das Szenarien, über die Sie diskutieren?
Ja, wenn ich im NATO-Hauptquartier bin und mit den Leuten hinter verschlossenen Türen sage, Leute, sagt mir, wie ist die Lage, wie ist eure Einschätzung? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Das ist genau die Angst. Die NATO bereitet sich darauf vor. Die NATO hat jetzt ja Verteidigungspläne gemacht, aus denen dann auch diese Frage der Truppenstellung abgeleitet wird. Wir wollen jetzt so eine 260.000 Mann haben. Das ist nicht einfach irgendwie so ausgedacht. Das leitet sich ab aus Szenarien, die NATO durchplant. Und das sind genau Dinge, die man befürchtet. Also sind wir in der Lage, als NATO die NATO-Ostflanke zu verteidigen? Die Litauer, die Balten, also die Esten, die Letten, die Polen sagen, die Finnen, Leute, nehmt das ernst. Wir können es nicht ausschließen. Mhm. Und das sind Szenarien, weil man kann das, man weiß es nicht. Aber es sind Szenarien, mit denen man rechnen muss. Und mein Argument ist auch immer, also auch in der Nachrichtendienstwelt haben ja auch viele gesagt, nein, Putin wird die Ukraine nicht angreifen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten im Februar 2022. Wir sind überrascht worden. Wir sind vom 7. Oktober überrascht worden. Also eins darf uns doch nicht mehr passieren, überrascht zu werden. Also so. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir sollten uns darauf vorbereiten. Und dann muss jedes Beitragsland seinen Beitrag leisten. Naja. Wir sollten mal ein bisschen Speed up machen.
Und ist denkbar, das stimmt, was Rütte sagt, wenn er zu Protokoll gibt, die Russen produzieren in 3 Monaten mittlerweile 3-mal so viel Produktion wie die gesamte Munition, wie die gesamte NATO in einem Jahr.
Ja, also das stimmt meines Wissens. Da muss man auch mal mit den Zahlen, das ist immer so eine Sache. Also ich kenne die Diskussion um die Panzerproduktion. Da ist man sich auch nicht so ganz einig. Also was wird wirklich neu gebaut? Was kommt aus dem Depot? Mhm. Da gibt es also in der Szene auch Diskussionen. Mhm. Da gibt es also ein berühmtes Forschungsinstitut in London, die sagen, naja, den Russen gehen die Panzer aus nächstes Jahr. Die anderen sagen, nein, das ist nicht der Fall. Also auch da gibt es Diskussionen. Da ist sich keineswegs die Szene so einig, aber wir haben jetzt im letzten Jahr gesehen, dass die Russen Kaufkraft bereinigt, mehr Geld für Verteidigung ausgeben als die europäischen NATO-Staaten. Mhm. Jetzt haben wir die Investitionen, 3,5%. Jetzt wird sich das verändern. Aber wir sind natürlich alle, jeder macht seine Sachen und wir sind nicht so effizient. Also von daher ist die Angst, die auch der BND-Chef geäußert hat, da ist eine Hochrüstung, Bruno Kahl, eine Hochrüstung. Und wir müssen diese Bedrohung ernst nehmen.
Herr Gurkow, Sie sind ja jemand, der sich als Journalist auch ganz viel mit Wirtschaft beschäftigt. Da gab es ein paar interessante Momente in den letzten Wochen, muss man sagen, wenn man da genau hingehört hat. Sind die Russen wirtschaftlich überhaupt in der Lage, dieses hohe Aggressionspotenzial aufrechtzuerhalten? Was passiert da gerade?
Also das Land hat sich auf Kriegswirtschaft umgestellt. Der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre seit ist Kriegs- bzw. die Produktion von Kriegsmaterial. Das hat aber dazu geführt, dass die zivile Wirtschaft immer mehr ins Hintertreffen geriet.
So, wie lange
und
hält
dadurch
man das
auch der Faktor, der Russland erlaubt hat, die Sanktionen erfolgreicher zu meistern, als man erwartet hat, nämlich die private Wirtschaft. Mhm. Denn im Unterschied zur Sowjetunion ist Russland eine Marktwirtschaft gewesen, in Klammern, und zigtausende Unternehmer kämpften einfach um ihr unternehmerisches Überleben und versuchten irgendwie in der neuen Situation Waren zu verkaufen bzw. Waren zu besorgen, ins Land zu bringen und so weiter. Je mehr sich die Kriegswirtschaft entwickelt und je mehr Geld dort hineingepumpt wird, desto mehr dominiert die Staatswirtschaft und so weniger wird die oder kleiner wird die Rolle der Privatwirtschaft. Auch schon deshalb, weil sie schwer an Kredite kommt. Wegen der Inflation sind die Kreditkosten wahnsinnig. Auch weil sie Probleme, Fachkräftemangel, überhaupt Arbeitskräftemangel. Weil irgendwer ist in den Krieg gezogen. Und, das ist eine offizielle Zahl der russischen Regierung von Anfang des Jahres, über 500.000 Menschen haben in die Kriegswirtschaft gewechselt, weil man dort richtig Geld verdienen kann. Zum Thema Einstellung zum Krieg. Also die Leute sagen, natürlich gehe ich jetzt.
Klar, das ist opportunistisch, klar. Aber die fehlen jetzt woanders.
Die fehlen jetzt woanders. Und zum ersten Mal seit 2022 spricht die Regierung davon, dass man sich am Rande der Rezession befindet. Ja. Das heißt nicht, dass Russland jetzt den Krieg beenden muss in der Ukraine, weil es kein Geld mit. Das Geld wird dann gedruckt werden letztendlich. Aber, und das ist ein Effekt der Sanktionen, der oft unterschätzt wird, die Möglichkeiten, so aufzurüsten, um einen größeren konventionellen Konflikt mit Westeuropa oder mit der ganzen NATO zu haben in 2, 3, 4 Jahren. Diese Möglichkeiten gehen jetzt zurück.
Okay. Da sagen ja einige NATO-Analysten, die sehen diese ökonomischen Schwierigkeiten. Die argumentieren, naja, der Putin weiß genau, wie Brezhnev ökonomisch an der NATO-Aufrüstung gescheitert ist. Und das macht der NATO aber eher Angst, weil sie sagen, naja, es setzt ihn unter Druck. Wie lange kann Russland diese Hochrüstung durchhalten? Wir haben jetzt 1,3 Millionen Soldaten.
Ohne woanders einzumarschieren.
Ohne, genau. Und ist nicht möglicherweise die Logik, in den nächsten 2 Jahren und so kann er das noch durchhalten? Mhm. Und kann auch noch einen Krieg vielleicht führen, aber er wird das nicht ewig durchhalten können.
Jetzt würde mich sozusagen die gesellschaftliche Dimension einmal interessieren, Katrin und auch Ole Nymann an dem Punkt. Wir hantieren im Moment die ganze Zeit mit so Begriffen wie Kriegstüchtigkeit und so weiter, auf einer ökonomischen, militärischen Ebene. Aber was ist mit der Kriegstüchtigkeit in unseren Köpfen, Katrin? Kannst du einmal bitte beschreiben, um das einmal besser zu verstehen, was macht Krieg mit einer Gesellschaft? Was macht Krieg mit dieser ukrainischen Gesellschaft? Was für Geschichten erlebst du da? Wie müde sind die Ukrainer? Was macht das mit diesen Männern, die an die Front gehen und vollkommen verändert, wenn sie es denn überhaupt überleben, wieder zurückkommen?
Es zerstört all das, was Menschsein eigentlich ausmacht. Also es ist unglaublich schwer, das in ein paar Worten zu beschreiben. Ich kann einfach versuchen, Situationen zu beschreiben oder Dinge, die Menschen mir erzählen. Das Leben spielt sich eigentlich nur noch ab, sagen manche, in Grautönen. Nur noch in Zerstörung, die sie um sich herum wahrnehmen, in Angst um die eigene Existenz. Eine Freundin hat mir gerade gesagt, weißt du, wenn andere durch ihr Facebook oder was weiß ich, Social Media Profil klicken, dann sehen sie irgendwie, Freunde haben Partys gemacht, Hochzeiten, neuen Job. Bei mir sind es Tote. So viele meiner Freunde, und die Freundin ist Mitte 30, so viele meiner Freunde sind gestorben. Mhm. Und das sind nicht Berufssoldaten, sondern das sind Schriftsteller, Anwälte. Das sind Menschen, die in den Krieg gezogen sind, um ihr Land zu verteidigen. Und ich glaube, die allerbitterste Situation erleben im Moment, wenn man das überhaupt so klassifizieren kann, Frauen mit Kindern. Weil auf der einen Seite, bring mal Kinder durch so einen Krieg. Mhm. Ich meine nicht nur, dass sie nicht zur Schule gehen können, aber du bist ja praktisch permanent in dieser Bedrohungssituation. Mhm. Und Kinder, die haben das so schnell kapiert und sich darauf eingestellt und angepasst, dass viele meiner Bekannten haben auch ihre Kinder außer Landes gebracht, wenn die etwas älter sind, weil sie sagen, das ist überhaupt nicht managebar, mit Kindern in so einer Situation zu leben. Mhm. Und es zerstört alles. Und was mich jetzt nochmal wirklich sehr, sehr berührt hat, wir haben jetzt mehrere Abkommen erlebt zwischen Russland und der Ukraine, was die Zurückführung von Kriegsgefangenen betraf. Du hast dort Männer gesehen, die waren zerstört. Ich habe ein Interview mit einem Arzt gemacht, der war fast 3 Jahre in russischer Gefangenschaft. Der war zusammen in einer Zelle mit einem anderen Ukrainer, der litt unter schwerer Epilepsie. Und er war der Einzige, der sich um den kümmern konnte. Und er sagte, ich habe fast 3 Jahre nicht wirklich schlafen können. Die haben uns keine medizinische Behandlung ermöglicht. Die haben uns einfach dort gelassen. Der Mann hatte mehrfach Brüche, der hat irre Schmerzen gelitten. Und dieser Arzt ist so psychisch zerstört, dass er nicht in seine Familie zurück kann. Die Männer sind zurückgekommen, die wurden teilweise, konnten die ihren Frauen nicht mal Hallo sagen, so schlecht ging es denen körperlich, die wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Und dann, wenn sie dort behandelt sind, können sie auch peu à peu erst wieder in ihre Familien zurückgeführt werden, weil diese Menschen sind zerstört. Und ich glaube, das ist das, was abseits von den Bomben und Raketen, die wir sehen, die Häuser zum Einstürzen bringen, die Menschen töten, da wird wirklich das Menschsein vernichtet. Und das ist das, was mir ja für die Ukraine am allermeisten ans Herz geht, das zu sehen, wie alles eigentlich zerstört wird. Und ich frage mich, wie will denn diese Gesellschaft, wie will dieses Land, selbst wenn der Krieg heute aufhören würde, ist so fundamental viel zerstört worden in diesem Land, dass ich gar nicht weiß, wie viele Jahre wird das dauern, Generationen genau sogar, um wieder zurückzukehren zu dem, was eigentlich menschliches Zusammenleben, menschliche Existenz ausmacht.
Den Satz auch von Frauen in der Ukraine so oft gehört, die immer sagten, ich habe meinen Ehemann dahin geschickt, aber ich habe jemand völlig anderen zurückbekommen. Familien, die kaputt gehen, die zerbrechen. Und auch die Frage der Perspektive, schau gerade zu Ole Nymon, von Kindern, Jugendlichen. Es ist ja nicht so, dass sozusagen eine echte Perspektive entsteht in einem solchen Land, wenn dieser Krieg heute endet. Sondern da ist ja erstmal alles zerstört. Es dauert Jahre und vielleicht Jahrzehnte, um Dinge wieder aufzubauen. Und du hast aber nur dieses eine Leben. Und in diesem einen Leben musst du irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist auch der Grund, warum viele junge Ukrainer sagen, ich versuche irgendwie wegzugehen. Es ist völlig egal, wie das hier weitergeht, auch wenn es heute endet. Aber das ist dann nur der Punkt, dass das Sterben endet. Das bedeutet aber nicht, dass ich eine Perspektive für meine Kinder, für meine Familie, für irgendwas in meinem Leben habe. Ist das der Grund, warum Sie so radikal sagen, wenn es zu so etwas kommt, dann ergeben wir uns. Dann bin ich im Zweifel lieber besetzt als tot. Das war dieser krasse Satz von Ihnen.
Ja, also das ist natürlich erstmal der Grund, warum ich das so sage. Also dass ich sage, lieber ein schlechteres und auch ein massiv schlechteres Leben als gar keines. Das ist erstmal der Grund, weil natürlich klar ist, das ist das, was Krieg mit Menschen macht, wenn sie überhaupt erst lebend rauskommen wieder. Für mich ist aber was anderes noch wichtiger. Nämlich, bei mir wird gerne immer dieser Satz zitiert, ja, lieber besetzt als tot.
Das ist natürlich ein wahnsinnig markanter, prägnanter Satz.
Ja,
ne?
ja, aber was
ich meine, wenn man so einen Satz schreibt oder sagt, weiß man auch, der kommt zurück.
Da weiß man, er kommt zurück. Das Problem für mich ist nur folgendes.
Schreiber, Sie wissen das ganz genau.
Ja, nee, ich will es ja auch gar nicht sagen, dass ich das jetzt anders sehe oder so. Sondern der wichtigste Punkt in dem Text, den ich damals geschrieben habe, ich habe ja in der Zeit, es war ja ein Riesenzufall, dass ich jetzt hier in so einer Talkshow sitze und über Krieg spreche, hat ja nicht damit zu tun, dass ich Militärexperte oder irgendwas wäre oder Geschichte studiert hätte oder so, sondern ich wurde einfach gefragt von der Redakteurin, ja, Sie sind doch ein junger Mensch und wir wollen junge Perspektiven zum Krieg. Und dann habe ich das geschrieben, diesen Text, und dann später dieses Buch draus gemacht. Und für mich war es so wichtig, einerseits zu sagen, ja, ich würde nicht kämpfen wollen, aber mein Problem ist ein ganz anderes, nämlich das interessiert den Staat nicht, sondern der Staat, der macht dann die Bevölkerung kriegstüchtig, ob die will oder nicht. Und das ist das, was jetzt gerade vorbereitet wird in Deutschland. Das ist das, worauf die Wehrpflicht natürlich hinausläuft. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt zum Beispiel in Deutschland ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Das stimmt, das gibt es. Das hat Verfassungsrang und das ist deutlich großzügiger als woanders. Nur muss man auch sagen, das wurde noch nie in einem Kriegsfall ausgetestet. In der Ukraine zum Beispiel gab es auch eins, es wurde direkt zu Kriegsbeginn ausgesetzt. Und selbst wenn es nicht ausgesetzt wird, es könnte formell in Deutschland erhalten bleiben und trotzdem ausgehöhlt werden. Denn es gibt ja ein Kriterium, das man vorweisen muss. Man muss ja glaubhaft machen, ich verweigere aus Gewissensgründen. Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist einfach ein politischer Grund. Mir ist dieser Staat nicht mein Leben wert. Dann ist das kein Grund, den der Staat akzeptiert. Und dann müsste jemand wie ich tatsächlich im Ernstfall an die Front. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich kann natürlich jetzt sagen, ich will nicht kämpfen. Aber das ist völlig egal, ob ich kämpfen will. Das ist vollkommen egal in der Praxis.
Ich glaube, aber das ist jetzt sozusagen eher der Rückzug auf die juristische Position. Mich würde schon mal interessieren, es gab in unserer Aufwachsen, wir sind ein Alter, lieber rot als tot. Das war so der Spruch. Ne? Ja. Das ist im Grunde nichts anderes. Lieber besetzt als tot. Das ist exakt das.
Ja.
Also ist Ihnen klar, was das heißt, sozusagen, was das bedeutet, wenn Sie beispielsweise, Sie kennen ja die Bilder, wir hatten das damals nicht so. Vor allen Dingen hatten wir nicht den Krieg vor der Haustür. Wir kannten Bilder aus Vietnam und so weiter, aber das war mit Abstand schlechter dokumentiert als das, was wir jetzt aus der Ukraine beispielsweise sehen. Sie haben eine Idee davon, eine Vorstellung davon, was es im Zweifel bedeutet, unter russischer Besatzung zu leben. Macht das was mit Ihnen oder würden Sie sagen, das nehme ich trotzdem in Kauf?
Doch, klar, macht das was mit einem. Also mir ist ja vollkommen klar,
dass... Im Sinne von, würde das so weit gehen, dass Sie sagen, das nehme ich in Kauf? Bevor ich selber zur Waffe greife, nehme ich lieber in Kauf, im Zweifel auch für eine Nichtigkeit, in einem russischen Folterkeller zu verschwinden.
Wenn es
das wäre ja die
Konsequenz. In dem Sinne die Möglichkeit gäbe, dass das aber auch nicht passiert, dann wäre mir das dann in dem Fall mein Leben wert, klar. Jetzt können Sie natürlich immer sagen, ja, weiß man vorher nicht. So. Und deshalb soll ich für die Eventualität, dass ich in einem Folterkeller lande, bereit sein, mein Leben herzugeben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich kein so schlagendes Argument. Aber wie gesagt, das wird eh nicht passieren. Also der Staat fragt nicht seine Bürger alle ab, und seid ihr bereit zu kämpfen oder nicht. Das wird hier nicht passieren, das passiert in der Ukraine genauso wenig. Sondern der Staat Ich meine, das Unwort des 20. Jahrhunderts war ja Menschenmaterial. Und ich finde, das ist ein perfektes Wort. Das ist, was Staaten mit ihren Bürgern machen. Sie machen sie zum Material ihrer Souveränität und sind bereit, notfalls über hunderttausende Leichen
aufzugehen. Darf ich nochmal konkret fragen? Ja. Wenn es dazu käme,
ja.
Sie kriegen jetzt die Einberufung. Ja. Was machen Sie?
Gut,
hauen Sie ab? Setzen Sie den Flieger nach Mallorca? Oder?
Der fliegt dann nicht mehr.
Der fliegt dann nicht mehr. Da sind die Feldjäger
das
los.
Das deutet sich ja an. Vielleicht fliegt er ein paar Wochen vorher noch. Ja, haben ja auch viele Russen gemacht. Ich meine, die sind klar, ja ganz schnell da raus, als sie klar hatten, okay,
und Ukraine.
Das kann auch für uns was bedeuten. Ukrainer genauso.
Die Leute halten sich versteckt.
Ja, ja. So. Genau. Was würden Sie machen?
Ja, genau das. Also wenn man natürlich vorher schon den Wind davon so bekäme, würde ich natürlich sagen, gut, dann versucht man irgendwie außer Landes zu kommen, bevor der Krieg überhaupt losgeht. Und wenn das nicht mehr möglich ist, würde ich natürlich dann gucken, mich zu verstecken. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann gucken, dass man irgendwo in einem zivilen Bereich unterkommt. Nur der ist ja auch nicht unbedingt weniger tödlich. Ne? Nee, also an der Front dann den Rettungswagen fahren, ist nicht unbedingt weniger tödlich oder an der Frontküche stehen, als wenn man selbst das Gewehr in der Hand hat.
Was mit Ihrer Familie?
Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja für mich so klar. Ich würde versuchen, dass diejenigen, die man rausbekäme, dass man denen hilft. So, also natürlich würde ich jetzt nicht einfach nur auf mich selbst gucken. Also natürlich würde man bestimmte Risiken vielleicht bereit sein einzugehen, für die eigene Familie die rauszubringen. Aber ansonsten muss ich gestehen, jetzt der Staat selbst wäre mir das Leben nicht wert.
Der Staat sind wir ja alle, ne? Ist ja nicht irgendwas Abstraktes. Das sind wir ja alle, so wie wir hier sitzen, sind auch Teil dieses Staates.
Ja gut, ich bin Teil des Staates, ja. Weil ich da reingeboren worden bin und den Pass habe, bestimmt, ja.
Aber das bedeutet Ihnen nichts als Idee, als Konstrukt. Das ist
Nein, ich glaube nicht, dass ich mit den Menschen, die in diesem Land lebe, irgendeine große Gemeinsamkeit habe, die ich nicht mit dem Rest der Welt auch haben könnte. Also mir ist tatsächlich, glaube ich, der durchschnittliche Deutsche politisch zum Beispiel ähnlich nah oder fern wie Menschen in den meisten anderen Ländern dieser Welt. Also an diese Idee nationaler Identität eines nationalen Kollektivs glaube ich nicht, nein. Und das ist ja auch der Grund, warum ich keine Lust habe, in Krieg zu gehen. Ich schieße da ja letztlich auf Leute, die nicht mit mir Krieg führen, weil die ein Problem mit mir haben, sondern weil sie es befohlen bekommen haben. Und umgekehrt müsste ich auf sie schießen, weil ich es befohlen bekommen habe.
Mhm. Katrin.
Ich finde, da ist die Ukraine noch mal ein ganz interessantes Beispiel. Weil da ist ja genau das Gegenteil passiert. Als Russland in Reaktion, wir erinnern uns die Proteste auf dem Maidan 2014, die damit endeten, dass eine russlandfreundliche Regierung, ein russlandfreundlicher Präsident das Land verließ, führten ja dazu, dass Russland anfing, im Osten der Ukraine Krieg zu führen, die Krim zu besetzen.
Genau.
Die Ukraine war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es gab gar nicht das, was Sie jetzt hier beschreiben, dass da ein Staat kam und seine Bürger aufforderte, in den Krieg zu ziehen. Es gab keine vernünftige Armee. Es gab keinen Plan, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Mhm. Und da ist in der Ukraine was Interessantes passiert. Da haben sich nämlich die Bürger selber bewaffnet. Zu dieser Zeit haben sich die sogenannten militärischen Bataillone gebildet, von denen es ganz, ganz viele gab und die oft sehr in sehr lokalen Problemen wurzelten. Also zum Beispiel darin, eine Stadt wie Mariupol zu verteidigen. Ich habe das selber erlebt. Mariupol wurde von Russland angegriffen. Und da sind einfach Männer?
Können wir vielleicht bitte die Bilder aus Mariupol, weil du es gerade erwähnst, Katja, noch mal einspielen. Und sprich ruhig weiter und im Kopf formuliert sich sozusagen die Frage, wenn man diese Bilder, diese Zerstörung sieht, ob es das wirklich wert war, wie viele Leute dabei beispielsweise gestorben sind. Das ist Mariupol.
Gut, das ist natürlich schon der...
Die Einschließung. Und
das ist natürlich schon die Vollinvasion. Ich rede jetzt von dem Krieg, der 2014
Aber das war dann der traurige Tiefpunkt.
Das war der traurige Tiefpunkt. Ich wollte aber beschreiben, was passiert. Es ist ja nicht so, dass die Ukrainer diesen Krieg geführt haben, weil sie, Russland angreifen wollten. Ja. Das ist ein Verteidigungskrieg. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach noch mal klar machen. Es ist ja keine Kriegsverherrlichung. Ich habe in der Ukraine eigentlich keine Kriegsverherrlichung erlebt, sondern es sind wirklich diese Bataillone hingegangen. Und davon zehrt die Ukraine auch heute noch, dass sie diese freiwilligen Bataillone haben, die einfach Dörfer verteidigen. Natürlich ist das grauenvoll, was wir da erleben. Und diese Bilder, schrecklich. Aber diese Bilder haben die Ursache ja nicht darin, dass Ukrainer losziehen, sich bewaffnen und verteidigen.
Nein, das, ja. Aber das hat ja auch keiner gesagt. Nur für mich ist ja das Bemerkenswerte, Sie haben ja eben gesagt, anfangs gab es, also schon vor 10 Jahren quasi, diese Bereitschaft, dagegen zu kämpfen. Und die hat man ja auch zu Kriegsbeginn zum Beispiel massiv gesehen. Gleichzeitig haben Sie eben ja aber auch noch was anderes gesagt, nämlich, dass unglaublich viele Menschen sich verstecken. Ja, dass viele
Leute.
Ich habe
gesagt, unglaublich viele. Ich habe gesagt, es gibt Menschen, die dem Einsatz an der Front dadurch entgehen, dass sie einerseits das Land verlassen. Und es gibt auch Menschen, die sich versteckt halten. Es gibt auch Menschen, die bezahlen. Also es gibt auch eine gewisse Korruption in der Ukraine.
Und da würden Sie nicht sagen, das sind unglaublich viele. Weil ich habe jetzt eine Zahl gesehen, die ich interessant fand. Und zwar mal, was ich unglaublich wenig fand. Da war es nämlich so, dass der Staat versucht hat, 18- bis 24-Jährige zu mobilisieren mit einer Zahlung, die auch wirklich erklecklich war. Ja, da ging es um umgerechnet so 20.000 Euro. Gerade für junge Menschen sind das quasi mehrere Jahresgehälter. Mhm. Und da haben sich unter 500, stand vor 2 Monaten, unter 500 Leute gemeldet. So, das heißt ja umgekehrt, dass die vielen 100.000 18- bis 24-jährigen Männer in der Ukraine, die dieses Angebot bekommen haben, es nicht wahrgenommen haben und eben nicht dem gefolgt sind.
Also ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig sein. Erstens mal sind die Zahlen, die wir hier auf dem Tisch haben, die Ukraine veröffentlicht nicht alle Zahlen. Ja,
ja, aber wenn es viele gewesen wären, hätte man es ja gesagt. Wenn die gesagt hätten, 500.000 haben sich gemeldet, hätten sie es gemacht.
Auf jeden Fall. Aber man muss ja auch sehen, dass von den 24-Jährigen, diejenigen, die bereit waren, diesen Krieg zu führen, ja, die sind längst an der Front. Und das ist ja das große Problem, dass die auch nicht mehr ausgetauscht werden, sondern seit Anfang an dort sind. Mhm. Aber dass die Bereitschaft, diesen Krieg zu führen, in den Krieg zu ziehen, gesunken ist, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, natürlich.
Gibt es da nicht eine wahnsinnige Kriegsmüdigkeit mittlerweile? Also im Sinne, ich habe das am Anfang, das fand ich so beeindruckend, auch Frauen, die vorher eine Boutique betrieben haben und so weiter, die stehen da plötzlich vor dir mit einer Kalaschnikow und bereit, ihr Land zu verteidigen. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Aber dennoch glaube ich, irgendwann kommst du an einen ganz anderen Punkt und stellst dir natürlich die Frage, ob du deine eigenen Kinder, wenn du alles irgendwann mal verstanden hast, was so ein Krieg auch mit einer Gesellschaft, mit deiner Familie auch macht.
Was ist die Alternative für die Ukraine?
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen nochmal die Frage an Ole. Würden Sie sagen, es gibt nichts, von dem Sie sagen würden, dafür wäre ich bereit, dieses Land, ein Ideal, eine Idee zu verteidigen? Sie würden in jedem Fall sagen, Europa, es ist Krieg und ich gehe da nicht hin.
Nein, natürlich gibt es bei jedem Menschen irgendwo die Hemmschwelle, wo man sagt, okay, das ist jetzt so unerträglich, dieser Staat oder was auch immer oder diese Herrschaft, die da angreift, okay, vielleicht wäre mir das doch das eigene Leben wert. Aber das ist einfach etwas, wo wir jetzt 100 Szenarien aufmachen können. Was ist, wenn Russland kommt? Was ist, wenn der Islamische Staat kommt? Da können wir alle Daumen hoch oder Daumen runter machen.
Nee, angenommen, ganz individuell, Sie werden in der Ukraine geboren, beispielsweise. Für einen Moment mal Gedanken spielen.
Okay, ja.
Sie sind in der Ukraine geboren, Sie wachen morgens auf, es ist der 24. Februar 22 und stellen fest, über Ihnen kreisen russische Kampfhubschrauber und russische Raketen schlagen ein und dann explodiert es direkt in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung. Ihre Mutter liegt möglicherweise tot neben Ihnen und Sie müssen jetzt die Entscheidung treffen, was tue ich?
Ja, dann würde ich immer noch versuchen zu fliehen oder mich zu verstecken, wie das Hunderttausende tun. Also das wäre dann praktisch das, was ich in dem Fall täte. Denn das Problem ist ja,
das haben ja dann dort Hunderttausende gerade nicht getan.
Ja.
Das war der Moment,
nicht verteidigen können. Ja.
Genau, das war der Moment, in dem die Ukraine gestanden hat. Und entgegen allen Prophezeiungen, nach 3 Tagen sind die
und
sowieso
nicht
erledigt.
Nicht alleine mit einer professionellen Armee, sondern
haben
Bürger
die
haben
es gemacht.
Ja?
Für eine Idee.
Hätte ich in dem Fall nicht gemacht. Mhm. Und ich meine, ich rede mir ein bisschen den Mund fusselig, aber in der Bundesrepublik wird doch gerade eine Wehrpflicht vorbereitet, weil man merkt, es gibt nicht genug Leute, die, obwohl die Militärlaufbahn eigentlich eine ist, die gute Aufstiegsmöglichkeiten verspricht, die relativ gut besoldet ist, gerade in der ökonomischen Krise, ja, die merken, wir kriegen einfach nicht die Soldaten, von denen wir behaupten, die brauchen wir, um uns verteidigen zu können. Das deutet doch schon darauf hin, alles, was jetzt gerade beschlossen wird, was jetzt durchsickert an möglichen Details einer neuen Wehrpflicht, dass das mit Zwang hergestellt wird und eben nicht von unten aus der Gesellschaft heraus.
Und
deshalb ist es uninteressant, wann ich kämpfen wollen würde. Weil der Staat wird junge Männer wie mich so oder so verpflichten dann.
Wäre es denn okay für Sie, Herr Nymon, wenn die Amerikaner dann Deutschland verteidigen würden? Also Sie verstecken sich, aber die Amerikaner kommen und sagen, machen das, weil NATO-Bündnisfall. Bleiben Sie dann im Land?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, so genau habe ich mir das noch nicht durchgedacht. Ich fühle mich da immer ein bisschen wie so ein verrückter Trepper.
Naja, wenn man so einen Satz formuliert, so einen Gedanken formuliert, muss man das ja irgendwie klar haben. Also ist es okay, sich selber zu drücken um es mal deutlich zu sagen, und andere tun es für dich. Okay.
Ja, aber das klingt jetzt ja quasi so, als würden die Soldaten, die einen dann verteidigen, als würden die das machen, um das eigene Leben zu schützen. Ich würde ja behaupten, das ist eine Kalkulation, die stellt der Staat ja gar nicht an. Also der Staat fragt sich ja niemals, könnte ich zum Beispiel, indem ich meine Souveränität abtrete, mehr Leben retten, als wenn ich den Kampf quasi dem entgegensetze. Mhm. Sondern der Staat stellt sich immer nur eine Frage. Kann ich den Krieg militärisch gewinnen? Wenn ja, dann werden Menschen an die Front geschickt, ob sie wollen oder nicht. Und wenn nein, dann wird aufgegeben.
Die Frage ist ja so eindeutig.
Der Staat stellt, die Bundesrepublik stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.
Genau. Und diese Streitkräfte, die bestehen ja nicht aus Luft, sondern die bestehen aus Leuten wie mir, die dann im Ernstfall dazu gezwungen werden. Also da merkt man ja, dass das, was Sicherheit des Staates genannt wird, eine ist, die auf Kosten der Bürger geht, die dann in den Krieg gezwungen werden. Dass sich also Sicherheit des Staates und der Bürger total beißen, um es milde zu formulieren.
Die beißen sich deswegen nicht, weil der Staat könnte ja sagen, ich gebe die Souveränität auf und damit ist die Sicherheit der Bürger ist dann verloren. Also natürlich
was
kann
ist das denn für eine Sicherheit?
Ja, wenn sie unter russischer Besatzung leben wollen, machen sie das. Aber das, diese Souveränität gibt der Staat nicht auf, sonst kann er sich selbst aufgeben.
Und deshalb gibt er die Sicherheit hunderttausender Bürger auf, die er dann quasi opfert.
Potenziell.
Sollte der Staat sich aufgeben?
Das ist eine alberne Forderung, weil das kein Staat in dieser Welt tut. Also von daher
warum
würde
ist
ich
das eine alberne? Nee.
Also ich hätte es
ich
natürlich
habe eine ganz konkrete
lieber.
Frage. Ja, okay. Sie können das gerne als alberne Forderung abtun, aber ich hätte trotzdem gerne Antwort darauf.
Es ist ja nicht Ihre Forderung. Ich sage nur, das von dem Staat zu fordern, wäre albern, denn das macht er sowieso nicht. Aber klar wäre es mir lieber, denn wie gesagt, lieber besetzt als tot. Ja.
Und dann nochmal anders gefragt, sollt ihr die Ukraine aufgeben? Hätten die einfach aufgeben sollen in den ersten 3 Tagen?
Also ich kann aus meiner individuellen Perspektive sagen, mir wäre es als Ukrainer das Leben nicht wert gewesen und keine Ahnung. Also
weiter gefragt, der viel wahrscheinlichere Fall wäre ja, im Baltikum gibt es Provokationen, das berühmte Narva-Szenario beispielsweise. Putin testet die NATO. Ja. Und die Frage, wären wir bereit, NATO-Gebiet zu verteidigen? Wären Sie dazu bereit? Wären Sie dazu bereit, im Baltikum NATO-Gebiet zu verteidigen?
Nein, bin ich nicht, wenn ich auch mein eigenes Land nicht verteidigen würde.
Würden Sie auch das konsequenterweise nicht tun?
Ja.
Was denken Sie, Herr Gurkow, wenn Sie das hören?
Es ist ja hier eine sehr innenpolitische Diskussion gegen die mögliche Wehrpflicht und so weiter. Ich würde mal zwei außenpolitische Aspekte in diese Diskussion, in dieses Gespräch bringen. Der erste sozusagen die russische Sicht. Natürlich ist das gefundene Fressen für die russische Propaganda. Ja, es bestätigt das Narrativ, die Europäer sind Weicheier, Drückeberger, sie sind so auf ihrem Komfort, an ihren Komfort gewöhnt. Sie werden nicht kämpfen. Deswegen werdet ihr heldenhaften russischen Soldaten es auch leicht haben mit denen. Ich versuche mal so einen propagandistischen Erzählsatz hinzukriegen.
Spannend, ja.
Werden wir es leicht haben, mit ihnen fertig zu werden. Weil dieses Gay Europa, dieses schwule Europa, das ist ja ein sehr populäres Narrativ.
Den Begriff habe ich ganz häufig gehört damals.
Die werden ihre Kinder und ihre Frauen nicht verteidigen wollen. Mhm. Und sie werden sich unterwerfen. Also diese Kapitulationsstimmung, ich würde das als Kapitulationsstimmung bezeichnen, die ja nicht nur bei Ihnen vorhanden ist. Einige Umfragen zeigen, dass es gab einige bekannte Persönlichkeiten in Deutschland, die so in diese Richtung auch sich geäußert haben. Also kämpfen nicht oder können wir gleich aufgeben, hat ja keinen Sinn. Das wird natürlich in Russland registriert und das bestätigt das eigene Narrativ. Also mit Europa werden wir schon fertig. Wenn wir mal richtig in Schwung kommen, dann werden wir mit Europa fertig. Das Zweite, das haben Sie kurz jetzt mit dem Narva-Szenario angesprochen, das Signal an die Osteuropäer, an die Balten, an die Finnen, an die Polen. Ich
muss mal kurz erklären, Narva-Szenario, Stadt direkt an der estnisch-russischen Grenze.
Von Russen, ethnischen Russen bewohnt.
Genau, also
mehrheitlich.
Genau,
mehrheitlich.
Das heißt, man könnte propagandistisch den Kniff nutzen und sagen, wir wollen da ja nichts, aber wir müssen unsere eigenen Landsleute verteidigen. Wir müssen wieder mal armen Russen zu Hilfe eilen, die von bösen Esten unterdrückt werden. So, das könnte der vorgeschobene Grund sein.
Diese Kapitulationsbereitschaft, die Sie in ein Buch gepackt haben, sollte sie tatsächlich größere Anhängerschaft in Deutschland finden, bedeutet doch für die Osteuropäer, nennen wir es mal so, dasselbe Gefühl, das jetzt Deutschland gekommen ist mit Trump, wo man auf einmal sich sagt, ja, wird er uns verteidigen oder wird uns nicht verteidigen? Können wir auf den 5. Artikel setzen oder nicht? Genau das ist, sollte, wie gesagt, diese Kapitulationsstimmung tatsächlich eine dominierende oder zumindest eine wahlentscheidende Kraft werden, ist das ein Signal für die Esten, für die Finnen, für die Polen, Deutschland wird euch nicht verteidigen. Deutschland spricht zwar sehr viel von der europäischen Idee, liebt Europa, singt immer die europäische Hymne, aber wenn es hart auf hart käme, wird uns Deutschland in den Stich lassen. Ob das der europäischen Idee, die ich eine grandiose Idee finde und für die es sich lohnt zu kämpfen, würde ich sagen, als nicht Deutscher, aber als europäischer Russe oder russischer Europäer, das würde die Idee vernichten und das grandiose Projekt EU würde das zerstören, weil das nämlich das Gefühl entstehen lassen würde, ihr wollt ja eigentlich nur eure deutschen Autos uns verkaufen, aber wenn der russische Bär kommt, werdet ihr uns ihm zum Fraß vorwerfen. Mhm. Weil die Esten werden kämpfen und die Polen werden kämpfen, weil sie die russische Besatzung in verschiedenen Formen, in verschiedenen Epochen erlebt haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das die Rolle Deutschlands ist, dass ein Teil der Europäischen Union genauso beginnt an Deutschland zu zweifeln, wie Deutschland und Europa jetzt an Amerika angefangen hat zu zweifeln.
Interessanter Gedanke. Ole, können Sie dem Gedanken etwas abgewinnen?
Naja, erstmal kann ich Sie beruhigen. Meine Position ist ja erstmal eine ziemliche Außenseiterposition. Das ist ja für mich gerade das Verrückte. 60% der Bevölkerung sagen, sie würden im Ernstfall nicht für Deutschland kämpfen. Aber de facto bin ich mit der Einzige, der durch die Talkshows gereicht wird, der das mal offen sagt. Das heißt also, in der Öffentlichkeit und gerade in der Politik ist es eine Position, die, auch wenn sie in der Bevölkerung de facto viele klammheimlich teilen, ist es ja eine Position, die so politisch überhaupt nicht diskutiert wird.
Also das sind Wähler. Und beim nächsten Wahlgang können Sie
eine Partei
wählen, die sagt, nee.
Nein, die Deutschen sind mehrheitlich für die Aufrüstung, die sind mehrheitlich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil die, hat man fast den Eindruck, ein bisschen vergessen, dass sie zwar nicht mehr selbst betroffen sind, die meisten Deutschen sind ja recht alt, ne? Die müssen dann nicht mehr zum Bund, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, die vergessen fast, dass es ihre eigenen Enkel sind, die dort kriegstüchtig gemacht werden.
Es gibt mittlerweile auch eine Mehrheit im Vertrest DIMAP bei ihrer Alterskohorte, eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit, die für die Einführung der Wehrpflicht ist. Das hat sich schon verändert.
Ich glaube, also bei uns ist das Bewusstsein dessen, wie ein Bedrohungsszenario wirklich aussieht, doch sehr abstrakt. Ich bin total bei Ihnen und ich glaube, es ist auch richtig, dass man sehr, sehr skeptisch diese Idee, kriegstüchtig zu werden, diese Idee, dass ein Staat jetzt sich massiv militarisiert. Das ist wunderbar, dass Sie das skeptisch sehen. Das sollte man gerade in unserem Land mit unserer Geschichte auch tun. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, je konkreter die Bedrohung für uns wird, und das ist der große Unterschied zu den Balten und den Polen, das habe ich jetzt auch in Israel gesehen, das sieht man in der Ukraine, wenn die Bedrohung wirklich mal da ist, dann wird unser aller Entscheidung ganz anders ausfallen. Ich würde jetzt auch, wenn Sie mich fragen, wäre ich bereit, meine Kinder in den Krieg zu schicken, sagen, nein. Weil unter Krieg schicken verstehen wir jetzt direkt immer sterben. Wir reden aber davon, verteidigungsfähig zu sein. Das ist schon mal der eine Unterschied.
Aber das geht ja nicht ohne einander. Ne? Also die Bereitschaft, also Verteidigungsfähigkeit des Staates geht nicht ohne die Bereitschaft, hunderttausende Eltern auch ihre Kinder notfalls für diesen Zweck herzugeben.
Ja.
Das gibt's nicht anders.
Es ist in der letztendlichen Konsequenz so. Aber ich glaube, das Wichtige ist jetzt erst einmal, dass wir verteidigungsfähig werden. Und das werden wir erst dann werden, und das mit breiter Unterstützung der Bevölkerung, wenn wir eine konkrete Bedrohung, glaube ich, mehr erkennen. Im Moment sind wir noch in dem Status der Angst. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in Israel mit Freunden zusammengesessen, die alle ungefähr mein Alter Kinder in der Armee haben. Und für die das ganz normal
ist.
Ich habe da auch gesessen und war befremdet und habe gedacht, würde ich jetzt meine Tochter in der Armee haben wollen? Und wenn die da wäre, würde ich dann hier so sitzen? Für die ist es normal, weil sie leben mit dieser Bedrohung. Ja? Und deswegen glaube ich, wird die Antwort auf diese Frage noch mal in einem ganz anderen Licht sein, wenn wir wirklich in einer akuten Bedrohung sind.
Ich meine noch, es ist eben nicht so, wir sind eben kein Land am Osten der NATO-Grenze. Wir reden jetzt davon, von 180.000 Soldaten auf 260.000 zu kommen. Wir reden nicht, dass wir jetzt 2 Millionen Soldaten einberufen. Wir reden nicht von Szenarien wie die Weltkriege. Also wir alle hier müssten nicht kämpfen, sondern es geht um die 260.000. Und da würde ich auch nicht von Militarisierung des Landes sprechen. Also wir sind 82 Millionen Menschen. Wenn wir eine Armee von, wir hatten mal 370.000, 300.000, also 260.000 ist wirklich nicht viel. Okay. Das sind 0,2% der Bevölkerung. Also Militarisierung hatten wir in anderen Zeiten der deutschen Geschichte. Und die Frage, sind wir zu diesem Schritt bereit, auch als Zeichen, an Putin, wir sind keine Schwächlinge, Europa steht zusammen und wenn du in Narva über die Grenze gehst, kriegst du eins über die Mütze gezogen und in der Hoffnung, dass das vielleicht Putin versteht, wissen wir nicht und dass es deswegen dazu nie kommt. Mhm. Und wenn wir noch nicht mal diese Schritte bereit sind, wenn wir zackern jetzt mit der Wehrpflicht rum, können wir vielleicht noch dazu kommen, wenn wir das noch nicht mal hinbekommen, würde ich sagen, ist das Signal, was wir senden, ein fatales und wir machen letztlich damit den Krieg wahrscheinlich.
Der Sinn dieser Sendung war heute, das Ganze aus möglichst vielen verschiedenen, unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich finde, das hat gut funktioniert. Danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Morgen kommt idealerweise noch eine weitere dazu. Morgen sind wir im Gespräch mit dem Bundespräsidenten, mit Joachim Gauck. Danke Ihnen ganz herzlich, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.